So, herzlich willkommen zu der Einheit heute Abend. Ich will am Anfang mal eine ganz kleine, ganz praktische Übung mit euch machen. Und ihr müsst mitmachen, ja? Also, wir nehmen unseren Zeigefinger und halten den so. Dann klappen wir ihn nach vorne ab. Und jetzt drehen wir den um 180 Grad. So, und jetzt zeigt er auf denjenigen, um den es heute Abend geht. Manchmal ist es gut, dass man das so ein bisschen sich besser merken kann. Manchmal sitzt man da vielleicht und denkt, ah, mir fällt jetzt gerade die Person ein, für die ist das wichtig und der andere hat da bestimmt noch Probleme. Aber lasst uns doch zuallererst nicht nach den anderen schauen, sondern nach uns. Weil der Herr uns berühren will, der Herr will dich berühren, der Herr will zu dir reden und der Herr will dich verändern. Herr, ich danke dir für dein Wort und wir wollen dir nachfolgen und wir wollen hören, wie Jünger hören. Ich bitte dich, dass du unsere Ohren öffnest, die Ohren unseres Herzens, dass du, Heiliger Geist, das sagen kannst, was du sagen möchtest. Wir vertrauen dir und wir lieben dich, Herr. Amen. Vor einigen Monaten war das groß in den Medien, da war 80 Jahre Holocaust, wurde da Gedenktag gemacht und gefühlt an einem Abend, egal, in jeder zweite Sender lief da irgendwas drüber. Und ich habe da auch so eine Reportage angeschaut und es waren schlimme Bilder, die da kamen. Ich denke, wir kennen die Bilder alle und was da abgelaufen ist. Und als dann so tote, völlig abgemagerte Körper auf dem Boden wie Müll rumlagen, war für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich umschalten. Ich konnte das einfach nicht mehr anschauen. Und einige Zeit später habe ich dann einen Bericht gelesen oder habe von jemandem gehört, dass zum Anfang der Nazi-Zeit die Kirchen in Deutschland, Kirchen und Gemeinden, einige waren für Hitler, einige waren gegen Hitler und ein Großteil, die hielten sich fein raus. Die haben gesagt, wir halten uns mal raus, wir beziehen erstmal keine Stellung dazu, das ist besser für uns. Und als Hitler dann offiziell an die Macht kam, unter anderem vielleicht, weil dieser Großteil der Gemeinden nicht aufgestanden ist und weil sie nicht das Licht waren, das sie hätten sein können, weil sie nicht für die Wahrheit gestanden sind, weil sie nicht das Richtige in den Augen Gottes gemacht haben. Deshalb nahm die Geschichte ihren Lauf. Sie hätten zum richtigen Zeitpunkt die Chance gehabt, aufzustehen und etwas zu bewirken, etwas zu ändern, mit dem Herrn zusammen die Geschichte zu beeinflussen. Aber sie haben es nicht getan. Und ich habe das gehört und da habe ich mir eine Frage gestellt. Wie ist das denn bei uns heutzutage? Was kommt auf uns alles noch zu? Und wie ist unsere Reaktion? Wenn du an die Zukunft denkst, denkst du da eher an Angst, an Furcht? Oder können wir für den Herrn stehen? Das Seminar heißt standhaft. Müssen wir vielleicht Leiden ertragen? Müssen wir vielleicht sogar sterben für unseren Glauben? Das sind Gedanken, die mir gekommen sind. Und dann aber mit diesen ganzen Gedanken, da kam das auch so, dass ich gedacht habe, es gibt nur einen Weg, es gibt nur eine Möglichkeit, das zu schaffen. Und das bringt mich so zum Hauptteil von dem heutigen Abend, zu meinem Thema. Stehst du für die Wahrheit und brennt das Feuer des Heiligen Geistes in deinem Herzen? Wir brauchen beides. Ich glaube, ohne das Feuer des Heiligen Geistes ist es unmöglich, für die Wahrheit zu stehen. Weil wir dann irgendwann an unsere Grenzen kommen, mit unserer eigenen Kraft nicht mehr weiterkommen. Und wenn du diese Frage hörst, brennt das Feuer des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Ich will das mal noch ein bisschen spezifizieren, was ich damit meine, oder besser gesagt, was ich nicht damit meine. Vielleicht denken wir an ein scheinbar tolles, lautes Glaubensleben mit besonders toll klingenden Gebeten, mit großen Zielen und großen Wünschen und vielen, wow, ich und der Herr, wir werden irgendwie. Oder vielleicht denken wir an besonders emotionale Gottesdienste oder an rührige Anbetungszeiten, die auf der Gefühlsebene leider hängen bleiben. Und vielleicht um Gottesdienste, wo wir uns bewusst um die richtige Atmosphäre kümmern. Die Atmosphäre ist ganz wichtig. Dann ist das Feuer da. Das meine ich alles nicht. Ich meine das echte Feuer des Heiligen Geistes, das in unserem Herzen brennt und uns hilft, geistlich zu leben, geistliche Entscheidungen zu treffen und für unseren Gott zu stehen. Und das bedeutet, wenn wir das tun, dass uns das was kosten wird. Aber das bedeutet auch, dass er unser Ein und Alles ist. Und ich habe euch ein Vorbild mitgebracht, von dem ich gleich erzählen werde, von Richard Wurmbrand, ein Pfarrer in Rumänien, einige scheinen ihn schon zu kennen, der aufgestanden ist für die Wahrheit Gottes gegen das kommunistische Regime. Und er hat sich nicht abhalten lassen, das zu tun, was Gott von ihm möchte. Aber bevor ich von dem Richard Wurmbrand erzähle, möchte ich uns noch mal so ein paar Fragen stellen und denk einfach mal darüber nach, wie deine Antworten ausfallen könnten. Hast du das richtige Ziel, die richtige Vision für dein Leben? Für was lebst du? Was willst du erreichen? Was ist dir wichtig? Bist du bereit, dafür zu leiden? Wisst ihr, ich bin so froh, wir haben den guten Heiligen Geist, der uns die Kraft gibt, unserem Herrn zu dienen und mit ihm auch durch schwierige Situationen durchzugehen. Und wir ehren unseren Gott, wenn wir uns durch nichts und niemanden vom Glauben abbringen lassen und treu zu Jesus stehen. Und mit dem Heiligen Geist ist das möglich. Wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 19, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Wisst ihr, wir strecken uns immer wieder nach der Herrlichkeit Gottes aus. Und die Bibel hat ein Versprechen für uns. Das finden wir in 1. Petrus 4, Vers 14. Da steht, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Ah, das ist ein Versprechen. Das wollen wir vielleicht erst nicht so wahrnehmen. Aber an dem Beispiel von Richard Wurmbrand, ich finde das so eindrücklich, wie er das erlebt hat und wie er gestanden ist. Er war Pfarrer in Rumänien und nach dem Krieg haben die Kommunisten übernommen. Und die Kommunisten hatten eine schlaue Idee. Die haben gedacht, jetzt drehen wir die Christen um, wir bringen sie auf unsere Seite. Und dann haben die eine große Konferenz geplant, alle Pfarrer und Pastoren dazu eingeladen und einige von ihnen, so die Leiter und Spitzenkräfte, unter ihnen bestochen, bedroht, eingeschüchtert, sodass auf dieser Konferenz einer nach dem anderen von diesen Pfarrern und Pastoren aufgestanden ist und Lobeshymnen auf den Kommunismus gesungen hat. Wie gut Kommunismus und der Glaube und die Bibel, wie gut das alles zusammenpasst. Es muss unglaublich gewesen sein, was da abging. In heutiger Zeit würde man sagen, unwirklich. Und die Kommunisten waren sich ihrer Sache so sicher, dass sie was Revolutionäres gemacht haben. Diese Konferenz haben sie live, landesweit, im Radio übertragen. Live. und das ganze Land konnte zuhören. Und Richard Wurmbrand und seine Frau Sabine saßen da und hörten das alles. Und da sagte seine Frau zu Richard: Richard, steh auf und wasche diese Schande aus dem Angesicht Christi. Dann hat er zu ihr gesagt: Hey, wenn ich das tue, dann hast du keinen Mann mehr. Und sie hat darauf nicht geantwortet, okay, ich habe da nicht genügend drüber nachgedacht, bleib lieber sitzen. Ich finde das so beeindruckend. Sie hat gesagt: Richard, ich will keinen Feigling als Mann. Ja, wow. Wollen wir Ehemänner solche Ehefrauen, die noch radikaler sind als wir und die uns auffordern, den Preis der Nachfolge zu bezahlen, wenn wir in der Gefahr sind, vielleicht schwach zu sein? Richard stand auf und er sprach auf dieser Konferenz zu den Leuten und live übers Radio zum ganzen Land über die Einzigartigkeit von Jesus und dass der Glaube überhaupt nicht zu vereinbaren ist mit dem Kommunismus. Im Februar 1948 ist es dann passiert. Richard wird auf dem Weg zum Gottesdienst von der Geheimpolizei verhaftet. Er wird in ein unterirdisches Verlies gebracht und als er dort in diesem Verlies, in dieser Zelle sitzt, da beginnt er Gott anzubeten und ihm zu danken, dass er ihn an diesen Ort gebracht hat, um da vor Ort ein Zeugnis zu sein. Wow. Also ich könnte jetzt theoretisch schon aufhören und es gibt genügend Stoff, glaube ich, was jeder von uns umsetzen kann, oder? Also das ist so, ich finde das so beeindruckend, wie er da reagiert hat. Und Richard Wurmbrand verfügte über eine mächtige Waffe. Jahrelang hat er sich nämlich auf seine Inhaftierung vorbereitet. Und so wie ein guter Soldat in Friedenszeiten trainiert, hat er für den Ernstfall seinen Geist und seinen Körper auf mögliche Verhöre und Folter und Unterernährung trainiert. Und er wurde gefoltert und viele, viele Jahre in dieser kleinen unterirdischen Gefängniszelle gefangen gehalten unter schlimmsten Umständen. Er wusste nicht, ob Winter oder Sommer ist. Er hat nichts von der Außenwelt mitbekommen. Er war völlig isoliert. Und die Umstände waren furchtbar. Das Essen und Trinken grauenvoll. Wir können uns das, glaube ich, gar nicht ausmalen oder vorstellen, wie das war. Wenn er überhaupt was bekommen hat. Und Richard musste sich immer wieder endlosen Verhören unterziehen, in denen er zum Ärger der Justizbeamten klar Zeugnis gibt. Er geht durch tiefe innere und äußere Kämpfe und mit den Monaten werden die Folterungen immer grausamer, menschenunwürdig. Und Wurmbrand wird bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen und getreten. Zu essen bekommt er manchmal nur eine Scheibe Brot pro Woche. Um seine Sinne zu verwirren, wird er mit Medikamenten vollgestopft. Richard betet viel und fängt an, Predigten einfach so im Kopf vorzubereiten und sie nachts in der Zelle zu halten, während er auf und abläuft. Und Gott macht das Unmögliche möglich. Die Stille in der Zelle, in der er sitzt, die zuerst mal unerträglich war, die wird zu seiner Kraftquelle. Er nimmt sich mit dem Herrn zusammen vor, seine Peiniger zu lieben. Nicht so, wie sie hätten sein sollen, sondern genau so, wie sie zu ihm sind. Und viele Jahre später wird berichtet, dass tatsächlich zahlreiche von Wurmbrands Verhörbeamten Christen wurden. Dann wurde er irgendwann von Amerika freigekauft. Und wisst ihr, was er dann dort in Amerika in Freiheit gesagt hat? Er war jetzt frei, nicht mehr eingesperrt. Er hat gesagt: Ich sehne mich zurück nach dieser süßen, tröstenden, aufbauenden und ermutigenden Gegenwart Christi, die ich da unten in dieser Zelle erlebt habe. Das ist unglaublich. Er hat gesagt, dass er diese starke Herrlichkeit und Gegenwart Gottes, die er in dieser Zelle erlebt hat, dass er sie vermisst. Jetzt, wo er in Freiheit war. Er hat diese Verheißung erlebt, dass der Geist der Herrlichkeit kommt auf uns, wenn wir für Jesus leiden. Jesus ist unser Beispiel. Und auch beim Thema Leiden können wir das lesen. 1. Petrus 4, Vers 1 und 2. Da steht, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Jesus hat gelitten und wir sollen auch bereit sein zu leiden wie er. Das sagt uns sein Wort. Und vielleicht, ja, vielleicht ist es sogar ein Vorteil, wenn wir das wissen, dass das Leiden dazugehört. Dann sind wir nicht überrascht. Aber vielleicht kommt in dir auch gerade der Gedanke auf und du sagst, ja, ich kann das nicht. Das ist mir zu herausfordernd. Das ist mir zu hart. Ich will das nicht. Dann will ich dich ermutigen. Du musst das auch gar nicht können. Meistens, wenn dieses Thema Endzeit und Leiden oder Verhaftung und Folter kommt und ich unterhalte mich mit irgendwelchen Menschen, dann kommt zu 90% immer der Punkt, wo die Leute sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe oder ob ich doch falle. Und ich finde das so ermutigend, dass wir es nicht alleine schaffen müssen. Wisst ihr, wir erinnert euch an David und Goliath. War es dieser kunstvolle Schütze David, der den Riesen erlegt hat? Nein. War es ein übernatürlicher Stein? Nein. Er hat diesen kleinen Stein im Namen des Herrn geworfen. Und das hat den Riesen gekillt. Und so können wir das auch erleben. Wenn wir im Namen des Herrn unterwegs sind, wenn wir mit ihm gehen, wenn wir es nicht in eigener Kraft machen, sondern in der Kraft des Geistes. Vielleicht sagst du, aber Markus, ich will nicht. Ich will das nicht. Dann erinnere ich dich, du hast die Herrschaft über dein Leben an Gott abgegeben. Und das Wort Gottes sagt uns, du bist eine Leiche. Und seit deiner Entscheidung für Jesus bist du nicht mehr dein eigener Herr und dein alter Mensch ist tot. Hat eine Leiche Rechte? Nein. Kann sie Forderungen stellen? Nein. Hat sie Ansprüche? Nein. Ich weiß, meine Worte sind herausfordernd, vielleicht auch ein bisschen provozierend, aber wir müssen uns vorbereiten auf das, was noch kommen wird. Und wir dürfen lernen, mehr in der Wahrheit Gottes zu gehen und ihm gehorsam zu sein. Und wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann gehörst du völlig ihm. Also lasst uns auch lernen, so zu leben. Und versteht mich nicht falsch, ich stehe hier nicht, ich predige nicht auf euch herab. Ich sage, lasst uns lernen. Wir dürfen lernen. Ein biblisches Beispiel ist Stephanus. Er hat für Gott gelebt und das Reich Gottes demonstriert mit Zeichen und Wundern. Er hat die Wahrheit gepredigt und er war deshalb ein Dorn im Auge der religiösen Elite. Im Prinzip hat er das gemacht und darin gelebt, was wir uns wünschen, wo wir für beten. Dann wurde er verhört. Und er hat ihnen auch dort die Wahrheit ins Gesicht gesagt. Und er wusste, was das für ihn bedeuten würde. Ich will das mal mit euch zusammen lesen. Apostelgeschichte 7, Vers 54 bis 57 steht das. Da lesen wir, als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz, also die religiösen Führer, und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll des Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor, und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Versteht ihr, warum ich sage, hey, lasst uns langsam sein, wenn ich sage, ja, brennt das Feuer des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Ich glaube, bevor wir schnell Ja oder Halleluja schreien, brauchen wir was ganz anderes. Wir brauchen eine ehrliche Bestandsaufnahme unseres Herzens. Und wir werden dann feststellen, wir brauchen Herzensvorbereitung. Wir brauchen Herzensveränderung. Und lass mich ein Wort zu Ehrlichkeit sagen. Wir hatten jetzt gerade vor kurzem in Berlin eine Konferenz mit einem Sprecher, der vielleicht kennt der ein oder andere, Ron Kantor heißt er. Und er hat über neutestamentliche Leiterschaft gesprochen und über so einiges, was da wichtig ist und was auch falsch läuft. Und ich fand ihn sehr authentisch, sehr bodenständig, sehr ehrlich. Und er hat von seinen Schwächen erzählt, von vorne. Und hat gesagt, hey, wir arbeiten da, wir müssen da dran arbeiten. Und ich möchte mal einfach ein Wort zu Leitern sagen, weil oft in Gemeinden oder bei Konferenzen oder wo auch immer, oh, der so und so, der kann das alles schon. Was der Tolles gesagt hat und wie weit der schon ist. Und ich, armes kleines Häufchen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Der Herr arbeitet mit uns allen. Und glaub mir, jeder Leiter geht genauso auf Toilette wie du und ich. Das ist so. Die sind ganz normal. Und ich weiß es auch aus eigener Erfahrung. Die stehen morgens nicht auf und schweben in den Gebetsraum. Die hangeln sich manchmal zur Kaffeemaschine. Bei uns auf der Bibelschule war mal ein Sprecher aus Erweckungszeiten. Der war da und der hat gesagt, er ist sich an manchem Morgen nicht sicher, ob Gott gut ist oder nicht, bevor er seinen Kaffee getrunken hat. Also wir können ehrlich sein. Wir können sagen, okay, ich muss gucken, wie sieht's in meinem Herzen wirklich aus? Und es gilt für jeden diese Bibelstelle aus Jeremia 17, Vers 9 und 10. Da steht, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. So wer prüft das Herz? Der Herr, nicht wir. Und wir sind gefordert, diese Überprüfung unseres Herzens durch Gott immer wieder zuzulassen. Und ihr Lieben, auch nicht mit einer ich nenne das einfach mal so, nicht mit einer charismatischen Scheinehrlichkeit das zu tun. Wisst ihr, wie die geht? Ja, natürlich lasse ich mein Herz überprüfen. Jetzt schalten wir auf die Gedanken um. Ja, aber eigentlich bin ich ganz gut unterwegs. Ich brauche das eigentlich nicht mehr so. Das bringt uns nichts. Damit schieben wir Dinge, die der Herr tun will, an uns, schieben wir weg. Und wir wollen doch, dass er uns verändert. Ich mag diesen Spruch, der Herr liebt uns zu sehr, dass er uns so lässt, wie wir sind. Wie sieht es wirklich aus in unserem Herzen? Wie stark brennt das Feuer des Heiligen Geistes darin? Wenn du dir diese Frage stellst, es gibt ja unterschiedliche Arten von Feuern. Also angefangen eine Kerze, hat eine kleine Flamme, da ist Feuer. Oder wer vielleicht einen Garten hat, der kennt eine Feuerschale, da legt man ein paar Stückchen Holz rein und es ist recht kontrolliert, kann man ein kleines Feuerchen machen. Oder so ein ordentliches Lagerfeuer, was schon ein bisschen höhere Flammen schlägt. Oder jetzt dann bald ein loderndes Osterfeuer, das so hochgeschichtet wird und was wirklich weithin zu sehen ist. Oder vielleicht ein Extremfeuer, ein Waldbrand, wo ein ganzer Wald in Flammen steht und du kannst dem gar nicht nahe kommen, weil es so heiß ist und unerträglich. Es gibt verschiedene Stufen, wie das Feuer brennen kann. Und vielleicht geht es dir gerade so, wenn du hier sitzt oder wenn du über Video zuschaust, du sagst, ha, keins von den Feuern trifft auf mich zu. Ich fühle mich eher wie so eine Kerze, die gerade ausgegangen ist und wo noch ein bisschen Rauch aufsteigt. Auch dann gibt es Hoffnung für dich. Kennt ihr diesen Trick, wenn die Kerze gerade ausgegangen ist und da ist so ein bisschen Qualm noch da und du kommst mit einer anderen Kerze und hältst die in den Qualm und dann macht es zack und das Feuer springt wieder auf den Docht runter. Und ich habe gedacht, so ist es bei Gott. Wenn wir ihm nahe kommen, dann kann er uns wieder neu entzünden. Dann kann er das Feuer stärker machen in unserem Herzen. Schauen wir doch mal wieder bei unserem Vorbild, bei Jesus, wie das denn bei ihm war. Es ist ganz wichtig, dass wir ein ausgewogenes Bild von Jesus haben. Jesus ist nicht nur der Jesus voller Liebe und voller Erbarmen. Das ist er, preis dem Herrn. Aber in ihm brannte auch dieses Feuer des Heiligen Geistes. Und was hat das unter anderem bewirkt? Johannes 2, Vers 14 bis 17. Und er, also Jesus, fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und den Wechslern. Er verschüttete das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Hui. Jesus, der Friedefürst, gar nicht so friedlich und lieb. Warum? Er hatte Eifer. Er war voll mit dem Heiligen Geist. Und in Vers 17 lesen wir, das Haus Gottes, das sollte zum Ruhm und von Gottes Schönheit dienen, ein Ort der Anbetung sein, wo Gott die Ehre gegeben wird und nicht von bösen Menschen ausgenutzt wird, wo der Name Gottes beschmutzt wird. Und dieser Eifer, der hat ihn angetrieben. Und ich habe mal geguckt im Urtext, das Wort für Eifer hier, das heißt Zelos. Da steht Eifer im positiven Sinne, bezeichnet das ehrenhafte Streben, das als gut Erkannte zu erreichen. Jesus lebte auf der Erde für die Ehre Gottes. Und so sollen auch die leben, die zu ihm gehören. Und das sind wir. Unser Leben soll den Herrn ehren. Und diesen Eifer Gottes für seine Ehre, den müssen wir kennen, damit wir auf unser Leben Acht haben können und die richtige Motivation haben. Und wisst ihr, wer ist der Tempel? Genau, das sind wir. Wir sind dieser Tempel. Und wir sind dieses lebendige Haus, dieser lebendige Tempel. Und der Herr eifert um dich. Und Paulus sagt das in 1. Korinther 10, 20. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Und Jesus sagt, hey, ich habe einen sehr hohen Preis bezahlt, um dich aus den Klauen des Teufels zu befreien. Du gehörst jetzt mir. Ich will nicht, dass du dem Teufel wieder Raum gibst in deinem Leben. Und dieser Jesus hat auch gesagt, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Und das ist ganz aktuell für unsere Zeit. Wir haben das heute früh schon gehört, Hosea 4, 6, wo Gott klagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Woher kommt denn der Mangel an Erkenntnis? Das geht weiter in dem Vers, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Wisst ihr, es liegt an uns. Es liegt in unserer Hand. Gott wünscht sich, dass wir uns aufmachen, ihn tiefer kennenzulernen, um ihn mehr lieben zu können, um in tiefere Übereinstimmung mit ihm zu kommen und zu lernen, das zu lieben, was er liebt und das zu hassen, was er hasst. Aber für viele Gläubige ist das gar nicht so wichtig. Mir muss es gut gehen. Das ist wichtig. Und ich bete dieses Gebet seit Jahren. Herr, liebe mich zu lieben, was du liebst und zu hassen, was du hast. Ihr Lieben, das bringt Veränderungen in unser Leben. Unser Hass auf das Böse muss stärker werden als die böse Lust, die so gern die Sünde genießen möchte. Und wenn du vorankommen willst in deinem Leben mit Gott, wenn du zu seiner Ehre leben willst, wenn du ein Wohlgeruch für ihn sein möchtest, dann brauchst du das Feuer des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Ohne das ist es unmöglich. Und wir lesen ja auch im Wort Gottes, das war der Grund, warum der Heilige Geist gesendet wurde. Nicht, um uns irgendwie, keine Ahnung, zu bespaßen, sondern weil wir ihn brauchen. Wie war das an Pfingsten? Was sollten die Jünger tun? Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5. Und als Jesus mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also Jesus gibt eine klare Anweisung. Er sagt, die Verheißung des Vaters sollt ihr abwarten. Also haben sich die Jünger zurückgelehnt, Kaffee getrunken und haben gesagt, wir müssen einfach hier bleiben und dann schauen wir mal, was passiert. Nein, wir wissen, dass sie das nicht gemacht haben. Wisst ihr, es gibt einen großen Unterschied zwischen warten und erwarten. Und wenn wir voller Erwartung sind, dann sind wir aktiv. Wenn wir voller Erwartung sind, dann sehnen wir uns nach Gott, dann strecken wir uns aus nach ihm, dann sind wir nicht passiv und warten einfach irgendwie ab, ob was passiert. In Apostelgeschichte 1, Vers 14 lesen wir, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Auch da habe ich mal geguckt, was bedeutet das Verharrten einmütig im Gebet? Dieses Verharren, das heißt proskartereo und es bedeutet bereitstehen, beständig bei jemandem sein, sich immer bei jemandem aufhalten, fortwährend mit etwas beschäftigt sein, dauernd bei etwas bleiben, festhalten an etwas. Die haben nicht einfach passiv gewartet. Denn darum geht es. Wir strecken uns aus nach Gott. Wir sehnen uns nach ihm. So wie wir das gerade eben gesungen haben. Das ist so, wenn wir zu ihm singen, er ist wunderschön und er sehnt sich nach uns, wir sehnen uns nach ihm. Das ist so gut, das ist so, das könnte ich stundenlang singen. Es geht darum, dass wir zu ihm sagen, mein Leben gehört dir, mach mit mir, was du willst. Ich will dir gehorchen. Und das Feuer des Heiligen Geistes soll brennen und lodern in meinem Herzen. Ich brauche dich, Heiliger Geist. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Die Wahrheit. Wir müssen seine Wahrheit kennen. Und du brauchst ein stabiles Fundament. Auf was baust du dein Leben? Baust du dein Leben auf das Wort Gottes? Welchen Stellenwert hat das Wort Gottes in deinem Leben? Stehst du zum Wort Gottes, auch wenn es schwierig wird? Wenn es herausfordernd ist? Ihr Lieben, die Bibel ist das Wort Gottes und sie muss unser Fundament sein. In diesen Worten steckt Leben und steckt Kraft. Das wäre jetzt ein guter Punkt für einen Amen gewesen. Und weil da so Kraft drin steckt und Leben und Klarheit, deshalb stößt sich die Welt daran. Und wir brauchen in dieser verrückten Welt, in der wir leben, wo so viel verrückt und verdreht ist, brauchen wir das Wort Gottes, das Klarheit in unser Leben bringt. Und wisst ihr, das Wort Gottes, das soll in uns wohnen. Nicht ab und zu mal zu Besuch sein. Am Sonntag und noch im Hauskreis. Nein, es soll in uns wohnen. Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Singt Gott in euren Herzen in Gnade. Wenn das Wort Gottes nur reichlich in unserem Kopf wohnt, dann führt es uns in die Religiosität. Aber wenn es reichlich in unserem Herzen wohnt, dann entsteht da echte Spiritualität, dann entsteht da echtes Leben, echtes geistliches Leben. Und das wollen wir, oder? Und mein persönlicher Wunsch ist, ich möchte mich noch viel, viel mehr ernähren vom Wort Gottes. Wie es das Wort Gottes sagt. Und das Wort Gottes soll noch viel mehr mein Handeln bestimmen. Und wisst ihr, es ist verrückt, was alles möglich ist, wenn wir nicht auf der Grundlage des Wortes stehen. Wenn wir die Wahrheit nicht kennen. Vor einiger Zeit habe ich was gelesen und ich war wirklich total schockiert. Das ist eine charismatische Gemeinde in Amerika mit Anbetungsband und allem ganz normal, wie man das so kennt. Der Pastor ist neben dem, dass er Pastor ist, auch noch Hypnosetherapeut. Aber das ist noch lange nicht alles. Seine Ehefrau ist aktiver Pornostar. Und die predigt auch sonntags im Gottesdienst immer wieder. Und sie leben in einer offenen Ehe. Und diese Gemeinde, die bezeichnet sich, jetzt passt auf, als Gemeinde von Sündern für Sünder. Und wir sind offen für jeden und wir sind überhaupt nicht richtend. Das sind ihre Versprechungen. Und warum habe ich den Bericht überhaupt gelesen? Weil es in dem Bericht darum ging, dass dieser Pastor als 15-Jähriger seine 8-jährige Schwester mehrfach vergewaltigt hat und ganz viele schlimme Dinge angetan hat. Sodass der Staatsanwalt gesagt hat, das müssen wir wirklich so hart verfolgen, dass der Staatsanwalt 30 Jahre Gefängnis gefordert hat. Das ist möglich, wenn eine Gemeinde, wenn Menschen nicht auf dem Wort stehen, auf der Wahrheit. Was mir in den Sinn kam, die Mitarbeiter in der Gemeinde, warum haben die nichts gesagt? Warum die Gemeindemitglieder... Warum erachten die das alles als normal? Das Wort Gottes sagt doch relativ klare Dinge darüber. Aber die Wahrheit in dieser Gemeinde fehlt und die göttlichen Maßstäbe werden nicht angewandt. Und da wieder die Frage für uns: Wie wichtig ist uns die Wahrheit Gottes? Was macht die Gemeinde von heute aus? Wo machen wir als Kinder Gottes einen Unterschied? Zu der Welt. Stehen wir zur biblischen Wahrheit? Möchtest du das? Gott wünscht sich, dass sich seine Wahrheit mehr und mehr in unserem Leben ausbreitet und dann auch zeigt. Er wünscht sich das. In 2. Petrus 3, Vers 18 steht, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Das ist der Wille Gottes. Er sehnt sich nach einem Volk. Er sehnt sich nach Kindern, die vorwärts gehen, die sich verändern lassen wollen, die Ja zum Training sagen, zum Training Gottes. Die nicht sagen, puh, das ist zu hoher Standard für mich. Lass mich damit in Ruhe. Und es ist so wichtig, dass wir uns von ihm beschenken lassen in diesem Training, wo der Heilige Geist uns verändert. Dass wir auch fähig werden, einen Unterschied zu machen, und das, was wir empfangen, weiterzugeben. Es ist so wichtig, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir geistig wachsen und uns ausstrecken und tiefe Wurzeln schlagen. Aber wie kommen wir in die Tiefe? Wie bewältigen wir Stürme und werden standhaft? Wie können wir kämpfen? David sagt das in Psalm 144, Vers 1. Gepriesen sei der Herr, mein Fels. Jetzt pass auf. Der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Paulus sagt es in Kolosser 3, Vers 1 und 2. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzt zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Wie können wir das schaffen? Durch Training und Veränderung. Es geht um unser Herz. Aber wisst ihr, es ist auch immer wieder verwunderlich, wie schnell unser Herz wechseln kann. Kennt es jemand? Von der besten Absicht zur schlechtesten Entscheidung. Ganz schnell. Und dann gibt es da diesen berühmten Spruch, folge deinem Herzen. Also das, was du gerade empfindest, so wie du gerade drauf bist, das, was du magst, mach das doch einfach. Dein Herz führt dich, folg ihm einfach. Und manchmal fühlt sich dein Herz dann so, dass es Jesus folgen will und manchmal nicht. Manchmal ist es bereit zu vergeben, manchmal nicht. Manchmal fühlst du dich danach, die andere Wange hinzuhalten, manchmal nicht. Ihr merkt schon, das funktioniert doch alles nicht. Manchmal sind wir gehorsam und manchmal rebellisch. Das ist schwierig. Und folge deinem Herzen, ich glaube, niemand in diesem Raum würde zum Zweijährigen, der eine Steckdose fassen will, sagen, na, wenn er sich so gerade fühlt in seinem Herzen, oder? Niemand würde das tun. In Sprüche 4,23 steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wie wird unser Herz behütet? Unser Herz braucht Schutz und unser Herz braucht Richtung. Und wie meint Gott das? Seine Wahrheit soll sich in unserem Herzen immer mehr ausbreiten. Und dann dürfen wir gehorsam lernen. Wisst ihr, er hat uns bei der Errettung ein neues Herz gegeben. Aber dieses Herz muss trainiert werden. Und niemand anderes hat die Verantwortung über dein Herz. Das ist deine Entscheidung. Und wenn du die Verantwortung für dein Herz nicht übernimmst, dann wird der Teufel das tun. Dann wird Enttäuschung, Verletzung oder Stress übernehmen. Und dein Herz ist dann ein Lügner und wird dich zu schlechten Entscheidungen führen. Gott möchte unser Herz in Einklang mit seiner Wahrheit bringen. Das ist der Wunsch Gottes. Und stell dir das mal vor, wir vergleichen mal unser Herz mit einer Gitarre. Und jeder kennt das, der Gitarre spielt, du schnappst die Gitarre, läufst 200-300 Meter durch die Kälte und kommst dann mit der Gitarre an und dann spielst du und dann machst was ist jetzt los mit der Gitarre? Oh nein, ich brauche eine neue Gitarre, eine bessere, meine funktioniert nicht mehr. Nein, oder? Was muss man mit der Gitarre machen? Genau, man muss sie stimmen. Und die Gitarre muss sich in der Tonlage verändern und dann dadurch wird sie gestimmt. Und ich mache es garantiert nicht so, dass ich sage, eigentlich wollte ich singen Halleluja, Halleluja. Und jetzt klingt die Gitarre eben so, jetzt singe ich Halleluja. Niemand würde das tun, dass wir das Lied zur Gitarre anpassen, oder? Das ist auch nicht so gedacht. Die Gitarre wird gestimmt und nicht das Lied an die verstimmte Gitarre angepasst. Und genauso ist es auch mit unserem Herzen. Gott möchte es in Übereinstimmung mit seiner Wahrheit bringen. Er möchte immer mehr unser Herz stimmen. Und es ist so schön und kraftvoll, wenn unser Herz immer mehr in Einklang mit dem Herrn kommt. Wisst ihr, Musiker stimmen ihre Gitarre nicht nur einmal im Jahr. Auch nicht nur einmal im Monat. Auch nicht einmal in der Woche. Vielleicht sogar mehrfach am Tag, wenn sie drauf spielen, muss da nachgestimmt werden. Und unsere Bestimmung ist es, Gott zu lieben von ganzem Herzen, ihn zu verherrlichen und in das Bild Jesus verwandelt zu werden. Und deshalb muss unser Herz gestimmt werden. Im Psalm 19, Vers 15 lesen wir: Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Wir wollen wohlgefällig vor unserem Herrn sein. Bist du bereit, den Gott mehr kennenzulernen, der unsere Herzen erforschen und von falschen Motiven reinigen will? Du bist ein kostbares Kind Gottes und du bist ausgestattet mit diesem wunderbaren Helfer, dem Heiligen Geist, der uns versprochen hat, uns in alle Wahrheit zu leiten, uns in alle Wahrheit zu führen. Warum sage ich das? Religiöse und unbiblische Dinge in unserem Leben, die müssen wir zuerst mal erkennen, bevor wir sie bekämpfen können. Manches ist uns gar nicht bewusst. Und da brauchen wir den Heiligen Geist, der uns das zeigt. Und wir müssen es etablieren, wir müssen es lernen, den Lebensstil einüben, wo wir Raum machen für den Heiligen Geist. Wo wir Hingabe an das Wort haben und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wo er uns verändern darf, wo er sein Werk in uns tut. Hebräer 13 steht das, 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gottes Wort verändert unser Herz und bringt es in tiefere Übereinstimmung mit dem Herrn. Sein Wort, es hat Kraft. Es hat auch die Kraft, unser Herz umzugestalten. Und weißt du, das ist auch was ganz Praktisches. Nimm dir einen Bibelvers und beruf dich darauf und bete ihn immer wieder. Proklamiere ihn von ganzem Herzen. Die Wahrheit beginnt dann in deinem Herzen immer mehr Wurzeln zu schlagen und zu wachsen. Zum Beispiel, sagen wir, du hast Probleme mit Ablehnung und fühlst dich ungeliebt. Und es kommt immer mal wieder in dir hoch. Dann nimmst du Psalm 139, Vers 14 und da steht, du kannst es dann so beten: Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Das ist die Wahrheit. Du kannst sagen: Herr, das ist deine Wahrheit und ich danke dir dafür. Und ich ergreife das im Glauben. Pflanzt du diese Wahrheit tief in mein Herz. Und das betest du nicht einmal und dann setzt du dich am nächsten Tag hin und sagst: Nichts passiert. Hat nicht funktioniert. Stimmt doch nicht, was der erzählt hat da vorne. Nein, du machst das jeden Tag. Du machst das einen Monat. Du machst das zwei, drei Monate jeden Tag. So lange, bis du feststellst: Wow, das Wort Gottes hat etwas bewirkt in meinem Herzen. Da hat sich etwas verändert. Es funktioniert. Und Gott möchte die Dinge in unserem Herzen verändern. Aber es braucht unsere Kooperation, versteht ihr? Wir müssen das Natürliche tun, dass Gottes Übernatürliche tun kann. Und wir müssen uns aufmachen und sein Wort anwenden. Dazu hat er es uns gegeben. Und wenn wir das tun, dann kommt das Licht Gottes und Lügen in uns werden aufgedeckt. Und wenn wir diese Lügen angehen mit dem Wort Gottes, Wisst ihr, was dann passiert? Dann macht sich die Wahrheit Gottes Raum in unserem Herzen. Und der Herr stimmt unser Herz. Und es kommt Freiheit und Wachstum in unser Leben. Es ist unsere Verantwortung, dass wir Gott Raum geben, dass er sich in uns entfalten kann. In Sprüche 2, Vers 1 bis 5, da lesen wir: Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so dass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du im Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach erforschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Wow, sowas begeistert mich. Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Unser Herz ist die Quelle unseres Lebens. Und wir müssen schauen, was lassen wir in unser Herz? Ist in unserem Herzen mehr Schmutz oder mehr Wahrheit Gottes? Was lassen wir hinein? Wisst ihr, das fängt ja so an, das sind Gedanken und aus den Gedanken werden Worte und aus den Worten werden Taten. So müssen wir schauen, okay, was lassen wir denn in unser Herz hinein? Ihr merkt schon, es geht ums Eingemachte. Es geht um Jesus und um dich. Es geht nicht um den Nachbarn oder das Gemeindemitglied, es geht um Jesus und um dich. Und da sind wir manchmal in der Versuchung, dass wir Jesus draußen lassen wollen. Warum? Weil wir wissen, dass wenn wir es machen, wie er es will, dann wird es uns was kosten. Nichts Geringeres als unser eigensüchtiges Leben. Lukas 9, Vers 23 steht: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wer lehrt, dass die Nachfolge nichts kostet und dass immer alles gut wird oder gut ist, der lehrt eine Lüge. Die Nachfolge kostet dich dein Leben. Und im Umkehrschluss, wenn dich also deine Nachfolge nicht dein Leben kostet, dein seelisches, menschliches Leben, wenn das nicht täglich ans Kreuz kommt, dann folgst du Jesus nicht nach. Wisst ihr, viele gehen bis vors Kreuz und bestaunen Jesus, singen ihm Lieder, stehen andächtig davor oder jubeln ihm zu, aber sie gehen nicht ans Kreuz. In Galater 5, Vers 24 lesen wir, dass das nicht ausreicht. Da steht: Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das steht da, habe nicht ich geschrieben. Alle Leidenschaften, alle Begierden, und dazu gehört auch der Wunsch, uns einen Jesus zu basteln, der zu allem Ja sagt, der unsere Wege abnickt, der zufrieden ist, so ein moderner Jesus. Einer, der Akzeptanz hat, ganz viel Akzeptanz. Und der auch sagt, ja, Allah akzeptiere ich auch noch neben mir und heutzutage ist Homosexualität doch nichts Verwerfliches mehr. Und wenn jeder sein Geschlecht aus diesen verschiedenen 70 Varianten auswählen kann, dann soll er das doch machen. Das ist doch okay. Das ist nicht der Jesus der Schrift. Dieser Jesus ist ein eifersüchtiger Gott, der sagt, reißt die Altäre der fremden Götter nieder und verbrennt sie. Er ist der einzige und der wahre Weg. Und er hat in seinem Wort festgelegt, was wahr und was falsch ist. Und wir müssen darauf achten, was wir in unser Herz lassen. Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Gehorsam. Charles Finney, ein echter Erweckungsprediger und der Erweckung erlebt hat, der hat mal folgenden Satz gesagt. Erweckung ist nichts anderes, als Gott gegenüber erneut gehorsam zu werden. So einfach geht Erweckung. Wahnsinn, oder? Ich lese das nochmal. Erweckung ist nichts anderes, als Gott gegenüber erneut gehorsam zu werden. Wenn wir Gott gehören, wenn du Gott gehörst und dein Leben ihm gegeben hast zu 100%, dann gilt Kolosser 1, Vers 13. Da steht, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und unter der guten Herrschaft Gottes ist es jetzt unser Auftrag, ihm zu gehorchen. Und wir dürfen das lernen. Preis dem Herrn, dass wir es lernen dürfen. Aber das ist unser Auftrag. Ich habe mal ein Zitat gelesen. Das geht so. Es ist diese eine Sache, die einen Christen von einem Nichtchristen, einen Gläubigen von einem Religiösen, einen Jünger von einem Gottlosen, ein Gotteskind von einem Fremdling, einen guten Baum von einem schlechten Baum, den schmalen Weg von dem breiten Weg, ein Schaf von dem Wolf unterscheidet. Es ist Glaubensgehorsam. Wenn wir ihm gehören, dann ist es unser Auftrag, ihm gehorsam zu sein. Und das ist nichts Negatives. Vielleicht denken wir, oh, das schaffe ich sowieso nicht, das ist so schwierig. Und es ist in unserem Kopf was Negatives. Nein, es ist was Positives, weil das hilft uns auch immer mehr, die Sünde zu lassen und im Alltag zu überwinden. John Bevere hat mal gesagt, Sünde geschieht dann, wenn unser Verlangen wichtiger wird als die Hingabe an den Willen Gottes. Wenn unser Wille stärker ist als sein Wille. Es geht nicht darum, gesetzliche Dinge zu erfüllen oder alles sofort richtig zu machen. Das versteht mich nicht falsch. Aber es geht darum, das ernst zu nehmen und das von ganzem Herzen zu wollen. Darum geht es. Dafür können wir uns entscheiden. Da können wir hineinstarten. Da können wir Ja dazu sagen. Unsere ganze Herzenshingabe und die richtige Herzenshaltung ist gefordert. Und es geht um diese echte Herzenshingabe. Denn nur dann wird das Feuer des Heiligen Geistes in unserem Herzen brennen. Und dann, nur dann können wir unseren Stand einnehmen. Wenn es schwierig wird, wenn wir herausgefordert sind, wenn es unangenehm wird, bis hin zu Verfolgung und Leiden. Und ich will zum Abschluss noch eine praktische tägliche Routine uns mitgeben, die wir einfach praktizieren können. Und wenn wir das machen, dann passiert was. Probiert das einfach mal aus. Ich gehe das ganz kurz durch. Punkt 1, tägliches Gebet der Hingabe, wo wir sagen, Herr, ich gebe dir mein Herz. Was bedeutet das? Es bedeutet, dem Herrn zu erlauben, unser Herz zu erforschen, uns zu zeigen, was da drin ist. Dass wir auch, wenn er uns die negativen Sachen sagt, dass wir erschrecken und dass wir es ihm geben, dass wir Buße tun, dass wir ihn um Reinigung bitten und uns ihm neu ausliefern. Tägliches Gebet der Hingabe. Herr, ich gebe dir mein Herz. Punkt 2. Wir erlauben dem Wort Gottes Richter zu sein über Gedanken und Gesinnungen unseres Herzens. Wir haben jetzt schon entdeckt, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und wir müssen oder wir dürfen die Liebe zur Wahrheit annehmen. Wir dürfen die Wahrheit suchen. Wisst ihr nicht, wir entscheiden, ob das Wort Gottes stimmt und ob es uns passt, sondern das Wort Gottes sagt, wo wir falsch liegen und wie wir richtig handeln sollen. Lassen wir doch das Wort Gottes Richter sein über die Gedanken und Gesinnungen unseres Herzens. Punkt 3. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Der Heilige Geist ist unser Helfer und wir dürfen mit ihm reden. Und er wird uns in alle Wahrheit führen. Und was bedeutet alle Wahrheit? Das beinhaltet alles das, was du brauchst, um hier auf der Erde ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Dass wir ein Wohlgeruch sind für ihn. Und Punkt 4 ergibt sich ganz automatisch: der Überführung des Geistes gehorchen. Tu das, was dir der Heilige Geist sagt oder was er dir zeigt. Auch wenn es dich was kostet, geh nicht den lauwarmen Weg, wo du sagst, nee, das schaffe ich nicht, kann ich nicht, vielleicht übermorgen. Nein, wenn er in dein Leben spricht, dann gibt es nur eine Antwort und die ist, ja, ich will das tun. Und wenn wir diese 4 praktischen Punkte in unserem alltäglichen Leben umsetzen, dann lernen wir den Herrn mehr kennen. Wir werden Jesus ähnlicher, wir kommen mehr in Übereinstimmung mit seinem Willen und das Feuer des Heiligen Geistes wird immer stärker in unserem Herzen brennen. Und ihr Lieben, es ist noch Zeit, diese Dinge zu trainieren und mit der Hilfe des Heiligen Geistes das Feuer in unserem Herzen anzufachen, dass es immer mehr wird. Ich bin zutiefst davon überzeugt, eine Erweckung oder eine neue Bewegung des Heiligen Geistes fängt in den Gemeinden an. Das wird nicht vom Himmel fallen. Das fängt in den Gemeinden an, wo er uns reinigt, wo echte Buße in Umkehr geschieht, wo seine Wahrheit in uns aufgerichtet wird und wo er unseren Blick auf das wirklich Wichtige ausrichtet, wo wir uns völlig ihm ausliefern, um das mächtige, brennende Feuer des Heiligen Geistes zu bekommen, immer mehr. Und lassen wir uns doch auf dieses tägliche Training mit dem Herrn ein, dass wir dann stark genug sind und dass das mächtige Feuer in uns brennt, wenn wir gefordert sind. Dass wir dann für ihn stehen können, für die Wahrheit stehen können und ihm Ehre bringen mit unserem Leben. Egal, was das für uns bedeutet oder was es uns kostet. Ich will noch beten zum Schluss. Und wenn du das möchtest, dann leg doch einfach eine Hand auf dein Herz. Herr, wir wollen für dich leben, wir wollen dir Ehre bringen. Und ich danke dir, dass du unser Herz trainieren möchtest. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, komm. Komm und offenbare uns dein Wort ganz neu. Offenbare uns deine Wahrheit. Wir brauchen es, dass deine Wahrheit in uns aufgerichtet wird. Stimme du unsere Herzen, dass wir in Übereinstimmung kommen mit dir. Dass wir lernen zu lieben, was du liebst und zu hassen, was du hasst, Herr. Herr, dass das Feuer deines Heiligen Geistes mehr und mehr in uns brennen kann. Und dass es zu sehen ist für alle, die mit uns zu tun haben. Weil es Auswirkungen hat in unserem Leben, Herr. Herr, wir brauchen dich. Wir müssen das, ja, wir wollen das, dich mehr kennenlernen. Und da ist so viel mehr, Herr. So viel mehr Intimität mit dir. Führ uns hinein, Herr. Nimm uns an der Hand, Heiliger Geist. Und zeige uns Geheimnisse Gottes. Offenbare du uns auch aber immer wieder die Abgründe unseres Herzens. Wo Dinge sind, die dir nicht gefallen, Herr. Herr, wir wollen dir gehorsam sein. Wir wollen uns für Gehorsam entscheiden. Dass das entstehen kann in uns und durch uns, was du möchtest, Herr. Wir wollen ein Wohlgeruch sein für dich. Wir wollen dir gefallen und dir Ehre bringen. Danke, Herr. Amen.